und herzlich willkommen in Feas naive Welt, deinem Podcast für mehr Empathie in Kitas. Mein Name ist Fea Finger, ich bin Kindheitspädagogin und ich bin Referentin für pädagogische Fachkräfte in Kindertageseinrichtungen und ich habe so ein paar Schwerpunktthemen. Zum Beispiel spreche ich hier über Adultismus, welche Situationen gibt es da, wie kriegen wir das besser hin, wie können wir wirklich Partizipation im Alltag leben, was machen wir eigentlich, wenn uns herausgeforderte Kinder begegnen und so weiter. Und ich versuche hier dir die Möglichkeit zu geben, Situationen zu reflektieren, Fachwissen abzugreifen, vielleicht auch Argumente, die du dann brauchen kannst in deinem pädagogischen Alltag. Und manchmal lade ich mir Gäste ein und auf heute habe ich unheimlich lange gewartet, denn heute habe ich eine Gästin, nämlich Sandra Richter. Und Sandra Richter hat sich mit Adultismus schon beschäftigt, als wir alle, und ich schließe dich da jetzt einfach mit ein, noch keinen Plan hatten, dass es den Begriff überhaupt gibt. Okay? Das heißt, ich hatte wirklich krasse Fangirl-Momente schon und freue mich jetzt einfach sehr, dass ich mit Sandra sprechen darf, dass wir einen guten Kontakt haben und das ist alles ganz, ganz toll. Und ja, Sandra, stell dich doch kurz vor.
Hallo Fea, vielen Dank für die Einladung. Genau, ich bin Sandra Richter. Ich bin auch Frühpädagogin, Kindheitspädagogin und bin seit vielen, vielen Jahren Mitarbeiterin in der Fachstelle Kinderwelten in Berlin für vorurteilsbewusste Bildung und Erziehung und bin auch Referentin. Wir schreiben viel, arbeiten zu einem Bund um Antidiskriminierung. Genau, so viel vielleicht erstmal zu mir.
Genau, und das
Heute
klingt
sind wir
jetzt
für
so
ein besonderes
bescheiden.
Thema da.
Ja.
Genau.
Das klingt jetzt so bescheiden, aber Sandra ist wirklich so, ich glaube, du bist so der Mensch, der am meisten arbeitet, den ich so kenne. Also du bist ja ständig dabei, irgendwelche Sachen zu schreiben. Und ich habe dich heute eingeladen, um mit mir hier über diesen anscheinend erstarkenden Rechtsruck zu sprechen und inwiefern der uns in den Kitas betrifft. Woran wir überhaupt das erkennen können, vielleicht auch wirklich bezogen auf Kitas. Und wir haben ja da schon auch ein paar Mal drüber gesprochen und ich habe mir dann in der Vorbereitung so überlegt, was frage ich dich denn zum Einstieg? Und ich glaube, was für mich und vielleicht für andere auch, die jetzt die diese Folge hören, wichtig wäre, ist vielleicht so mal überhaupt die Definition, was bedeutet denn rechts und was bedeutet denn vielleicht rechtspopulistisch, rechtsextrem, wo liegen da die Unterschiede? Kann man das so kurz und knapp irgendwie einmal, kann man das so fassen?
Das ist eine gute Frage und auch eine wichtige Frage, glaube ich, die auch gerade heiß diskutiert wird immer wieder. Ich glaube, rechts, also wenn wir erstmal von rechts und links reden, sind das erstmal Positionen im politischen Spektrum. Menschen, die als rechts bezeichnet werden, haben oft so konservative oder auch nationalkonservative Werte, Werte in Anführungsstrichen vielleicht, also sehr starke traditionelle Werte. Es geht um nationale Identität und Ordnungspolitik. Die sind noch nicht direkt rechtsextrem. Also ich glaube, da muss man auch gut drauf achten, wann man was rechtsextrem nennt. Rechtsextrem würde ich sagen, also nicht nur ich, habe ich mir nicht ausgedacht, es wird so bezeichnet, rechtsextreme Positionen wollen einfach diese freiheitlich-demokratische Grundordnung abschaffen oder zumindest stark einschränken. Und die lehnen oft, ich würde fast sogar sagen, immer die grundlegenden Werte von der Demokratie ab, ne? Also sozusagen Gleichberechtigung, Gleichwertigkeit von allen Menschen. Und die haben ideologische Ziele, die sind rassistisch, antisemitisch, antidemokratisch, autoritär. Und die Rechtspopulisten, das ist gar nicht so einfach, finde ich, haben wir ja auch schon viel drüber gesprochen, ne?
Ja.
In Bezug auf unsere Geschichte, unsere gemeinsame mit einem Verlag. Rechtspopulismus ist, glaube ich, eher so weniger so eine ideologische Ausrichtung als eher eine Strategie, ne? Also sozusagen, das wird genutzt. Ich würde fast sagen, es ist total eng verknüpft mit Rechtsextremismus. Bisschen so wie ein Tor oder so eine Vorstufe, vielleicht so in der Formulierung. Und Rechtspopulisten behaupten ja, sich noch im demokratischen Spektrum zu bewegen. Also die wollen nicht explizit die Demokratie abschaffen. Aber gleichzeitig agieren sie so ja, ich mache jetzt Anführungsstriche, so gegen die Eliten und die da oben. Also irgendwie schwingt es schon auch mit, dass sie dieses System angreifen wollen, ne? Ja, vielleicht so, ne? Sie behaupten immer, sie sprechen für die einfachen Leute, für das Volk. Aber diese Definition von Volk zum Beispiel ist ja auch schon sehr, sehr eng und auch diskriminierend. Zu diesem Volk, von dem sie reden, gehören nicht alle Menschen dazu, die hier in Deutschland zur Bevölkerung gehören. Vielleicht so am Anfang, macht es Sinn?
Das macht total Sinn, finde ich. Ich finde, es macht Sinn. Genau, und das heißt aber quasi, wenn du sagst, Rechtspopulismus ist so eine Vorstufe, die, wenn ich das jetzt nochmal zusammenfasse, ne, also die streiten vielleicht auch so ein bisschen ab, dass sie rechts sind, dass sie diskriminierende Ansichten haben, wobei dann Leute, die von sich auch sagen, sie sind rechts, die räumen das dann schon auch ein, oder wie ist das zu verstehen?
Ich glaube, das
Also
kann man
weißt du,
schon. Ja.
ich denke gerade, geben die ernsthaft das zu, dass sie diskriminierend sind und gegen Demokratie? Also das ist ja.
Ich glaube nicht. Also, ich meine, ich kenne jetzt nicht alle Rechtsextremen in Deutschland, mit denen gesprochen, aber die finden ja ihre Idee und ihre Meinung finden die ja richtig. Die würden nicht sagen, natürlich diskriminiere ich Frauen, queere Leute, schwarze Menschen. Die finden ihre Idee ja so in Ordnung. Ich glaube nicht, dass die offen zugeben, dass sie diskriminieren. Und Populisten glaube ich sowieso nicht. Also die finden das ja alles in Ordnung, was sie tun. Die finden das normal. Ich mache schon wieder Anführungsstriche. Ja.
Ja, ich finde es halt so schwierig, das auch rauszuhören. Also du hast jetzt gerade unsere gemeinsame Verlagsgeschichte sozusagen angesprochen. Und da haben wir uns ja viel mit rechtspopulistischen Texten befasst oder Texten, die eher so nach rechts offen sind. Das ist so ein Begriff, den ich dann auch von dir ja gelernt habe, ja. Und für mich ist es unheimlich schwierig, das zu verstehen, was tatsächlich teilweise in diesen Texten ausgedrückt wird. Also weißt du, diese ganzen Erzählungen irgendwie nachzuvollziehen und zu verstehen, wo kommt das denn her? Das finde ich so schwierig. Und ich glaube, da können wir jetzt vielleicht wirklich ganz gut in Richtung Kita gehen, weil man ja jetzt erwarten würde, dass es das da nicht gibt. So, ja. Also ich habe lange auch gedacht, rechte Thesen oder rechtspopulistische Thesen, die gibt's in Kindertageseinrichtungen nicht. Vielleicht bei manchen Eltern, aber ja bestimmt nicht unter den Fachkräften. Und dann habe ich irgendwann gelernt, das stimmt nicht unbedingt. Das kann auch irgendwie anders sein. Wo siehst du da so die Herausforderungen für Kitas?
Ganz kurz nochmal einen Minischritt zurück. Also
Ja.
wir haben auch viel drüber gesprochen. Ich habe immer das Gefühl, so Rechtspopulismus ist Diskriminierung in Verkleidung. Also weißt du, das haben wir sollten ja dann oft auch Beispielsätze nennen aus Büchern und so weiter. Und es ist gar nicht
Ja.
so leicht zu entschlüsseln, weil die ja sozusagen verhaltensklug, ich weiß gar nicht, ob ich es klug nenne. Ja, sie haben schon eine kluge Strategie, in Anführungsstrichen. Und dann sind es so Sachen wie, es ist immer schwer, so Sachen zu wiederholen, aber wir sollten keine Geflüchteten aufnehmen, bevor wir nicht für unsere eigenen Leute gesorgt haben. So, ne?
Das
So
ist so
kommen
ein
sie
Satz,
daher,
ja.
ne? Das ist so ein recht populistischer Satz. Und da steckt Diskriminierung drin, aber es ist so verkleidet einfach, ne? Und ich glaube, deswegen greift es auch häufig so gut, dass Menschen sagen, ja, stimmt schon. Und nicht die Etappe tiefer gucken oder den Schritt tiefer gucken, was dann noch drin liegt, ne? Genau, und in den Kitas, was war deine Frage? Entschuldige bitte.
Wo jetzt die Herausforderungen in Kitas sind, weil eben gerade dadurch, dass es so gut versteckt ist, finde ich das so schwierig, das rauszufinden, wenn dir jetzt nicht jemand entgegenkommt, der tatsächlich ganz klar irgendwelche Symbole trägt oder ganz klare Parolen auch sagt, ja, finde ich das total versteckt. Und was mir wirklich begegnet ist schon unter Fachkräften, ist eben genau das, diese Sage von, ja, das ist ja schön und gut, wenn wir jetzt hier Geflüchtete aufnehmen, aber bevor wir das machen, müssen wir uns erstmal um die eigenen kümmern. Und das waren so Punkte, also auch ich stehe dann da und denke so, ja, es klingt irgendwie logisch, aber es klingt auch gleichzeitig so falsch. Und dann weiß ich nicht, was mache ich denn dann? Und das, ja, das ist für mich eine Herausforderung. Und also meine Frage war, gibt es noch andere Herausforderungen?
Ich glaube, es gibt unzählige Herausforderungen. Und auch immer, was mich viel beschäftigt, ist auch so eine Frage. Muss ich das rechtspopulistisch oder rechtsextrem nennen, bevor ich merke, dass da Unrecht geschieht? Also brauche ich diesen Begriff, um die Dinge sozusagen aufzuzeigen und zu benennen? Ich glaube nämlich nicht. Weil der Kern, was, glaube ich, all diese Ideologien verbindet, ist eben, sind so gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit und so Ungleichwertigkeitsvorstellungen, ne? Und wie ich die dann genau nenne, um zu sagen, dass die kritisch sind, ist vielleicht so eine Seitendiskussion, die häufig dann auch genutzt wird, um zu sagen, ich bin aber nicht rechts, dann müssen wir jetzt nicht drüber reden. Doch, wir müssen drüber reden, weil du gerade Menschen unterscheidest und sozusagen benachteiligst oder bevorzugst. Darum geht es ja am Ende. Also ich glaube, was das alles verbindet, sind diskriminierende Ideologien und gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, die da drin steckt. Und das sind ganz viele Sachen. Und was aber auch, haben wir auch schon drüber gesprochen, glaube ich, immer wieder jetzt so kommt, sind so, ich weiß gar nicht, ob ich das traditionell nennen möchte, so eine Rückkehr zu so Vorstellungen. Also geht es auch um Geschlecht zum Beispiel, Geschlechterrollen. Ne? Irgendwie gibt es jetzt gerade, also in meiner Wahrnehmung, eine große Rückentwicklung bei all diesen Dingen, wo es sozusagen Fortschritte gab. Es wird ja sehr biologistisch. Es gibt Mann und Frau, und die haben ganz klassische Rollen. Und es gibt Jungen und Mädchen, und es soll ganz klassisch so und so sein. Und das haben wir auch alles in Kitas, ne? Also wir haben alles, was da draußen in der Gesellschaft ist, auch in Kitas. Und da müssen wir drüber reden. Und was ein großes Problem ist, meiner Wahrnehmung nach, ist gerade diese Normalisierung, wieder Anführungsstriche, weil leider Dinge normalisiert werden, die nie normalisiert werden sollten. Aber das kann man alles wieder so sagen. Ne, man kann wieder diese Dinge so äußern, man kann so über Menschen sprechen, über Menschengruppen, über bestimmte Zuschreibungen. Das nimmt gerade stark zu, finde ich. Also, ich glaube, es war immer da, aber es gibt gar keine soziale Ächtung mehr. Man kann das einfach wieder sagen. Und wenige Menschen widersprechen einem. Und das wird immer, immer mehr in meiner Wahrnehmung, auch in der Kita-Praxis und in der im pädagogischen Feld insgesamt. Ja.
Und was ich so schwierig finde, ist, dass es halt unter diesem Mäntelchen kommt von, man darf ja gar nichts mehr sagen und dann wird halt alles gesagt. Ja, man darf nichts mehr sagen und da. Und dann denke ich so, okay, krass, du hast es gerade gesagt.
Ja, ja.
Ja. Wie kann ich denn sowas dann begegnen, wenn in der Kita, wenn ich vielleicht wirklich eine Kollegin habe oder einen Elternteil, die mir dann sowas entgegenschmettert? Hast du einen Tipp, was man damit macht?
Man, ich glaube, widersprechen ist mega, mega wichtig. Also, weil es gibt so viel Zustimmung gerade und so wenig Widerspruch in meiner Wahrnehmung. Ne? Also, das führt ja auch zu dieser Normalisierung. Ne? Es gibt ja auch so ein Konzept, das heißt die Schweigespirale sozusagen. Es wird immer, wenn dazu mehr geschwiegen wird, werden diese Stimmen, die sozusagen Menschen diskriminieren, immer lauter. Es gibt immer weniger Widerspruch. Die Menschen, die widersprechen, fühlen sich immer mehr alleine. Und es wird sozusagen, der Widerspruch wird immer geringer und das andere wird lauter und dominanter. Und ich glaube, deswegen ist Widerspruch wichtig, hinterfragen. Ich glaube, auch Fragen sind immer ein guter Weg. Also, wie kommst du darauf? Warum denkst du das gerade? Dann kommen die Menschen häufig auch in Erklärungsnot. Also, es gibt oft wenig Tiefe, nicht immer, aber oft. Und dann muss ich sagen, ich bin nicht einverstanden mit dem, was du sagst. Es geht hier um junge Kinder. Wir sollen die gleichwürdig behandeln, gleichberechtigt behandeln. In unserer Einrichtung soll es keine Diskriminierung geben. Und das, was du gerade sagst, widerspricht dem. Kinder haben auch ein Recht auf Schutz vor Diskriminierung. Das denke ich mir gerade nicht aus, sozusagen als Person selber, ne, als Kollegin, sondern es gibt einfach ein Recht. Das ist festgeschrieben. Und das ist unser professioneller Auftrag. Also ich glaube, da müssen wir dann auch auf diese Ebene und zugleich denke ich immer auf so eine Rechte und also Rechts- und Gesetzebene zu gehen, hilft manchmal wenig. Weil das ja so, das sind ja sehr individuelle Äußerungen, die die Personen treffen. Die sind gesellschaftlich geprägt, aber das ist dann so eine Überzeugung von der Kollegin oder dem Kollegen. Und dann zu sagen, ja, aber es gibt Artikel so und so, da kommen wir für den Moment vielleicht weiter, indem wir sozusagen das unterbinden, aber es braucht ja mehr. Also ich muss ja in einen anderen Kontakt mit der Person gehen, solange die noch kein gefestigt rechtsextremes Weltbild hat. Das ist, glaube ich, nochmal eine ganz andere Nummer, dann zu versuchen. Also das sind andere Wege, wenn jemand gefestigt rechtsextrem in der Kita tätig ist. Da kommen wir mit Gesprächen, glaube ich, an bestimmten Punkten nicht mehr weiter. Das wäre ein anderes Thema, ja.
Ja, aber das heißt, solange jemand, also ich habe auch manchmal das Gefühl, dass vielleicht Sachen einfach auch so ein bisschen nachgeplappert werden, in Anführungsstrichen, ja. Also ähnlich wie ich jetzt gerade gedacht habe, ja, das klingt ja auch logisch. Natürlich müssen wir uns auch um die eigenen, in Anführungsstrichen, Leute kümmern, ja, wer auch immer das dann ist. Und so ähnlich geht es, glaube ich, anderen Leuten auch und dann wird das so irgendwie eben einfach weitererzählt. Also ich glaube, da ist ja schon noch Luft, bis dann jemand wirklich rechts ist. So, das ist ja einfach erstmal nachgesprochen manchmal.
Ja, ja, total. Und ich meine, du kennst den gesellschaftlichen Diskurs, wie über gerade über Menschen gesprochen wird oder auch zum Beispiel über Hilfeleistungsempfänger. Wie wird denn über die Menschen gerade geredet? Und natürlich trägt sich das durch, ne? Das meine ich so. Es gibt so ein Sprechklima gesellschaftlich, wo wirklich gerade Sachen gesagt sind, die werden, die nicht okay sind. Und natürlich zählt sich das dann so rum und weiter, genau wie du es beschreibst, ne? Und dann irgendwann widerspricht auch keiner mehr. Sagen ja alle, weißt du? Und dann wird es auch schwieriger zu widersprechen, glaube ich. Oder man fühlt sich sehr alleine im Widerspruch. Und trotzdem müssen wir es machen, um das eben genau das zu durchbrechen. Ja.
Ja, ich nehme das auch so wahr, dass die quasi die wären, die widersprechen müssten, dass die sich nicht richtig trauen. Also ich kann es nicht so richtig greifen. Ich habe manchmal das Gefühl, dass vielleicht die eigentlich am widersprechen sollten, schon denken, die anderen sind ja vielleicht heimlich mehr. Ja, vielleicht gibt es von denen irgendwie schon mehr. Aber ich glaube, es ist ähnlich wie es manchmal in Kita-Teams auch ist, dass die eben zum Beispiel nicht bedürfnisorientiert arbeiten, die sind einfach nur sehr laut. Die sind nicht unbedingt mehr in meiner Wahrnehmung, sondern die sind einfach sehr laut, weil die sich sehr im Recht fühlen. Und vielleicht ist es auch sowas, dass Leute, die diese ganzen Sachen nacherzählen, einfach sich nur sehr im Recht fühlen, weil es eben gerade so eine Art, ich will schon gar nicht sagen, Konsens ist, aber im Grunde ist es ja das. Dadurch, dass es so sagbar wird, wird es auch ein Stück weit ein Konsens.
Also absolut, glaube ich auch. Genau, umso wichtiger ist es halt, ne, dass ich da zum Beispiel merke, ich bin hier nicht alleine. Weil vor allem, wenn eine Person anspricht, gibt es ja meistens Menschen, die dem auch zustimmen. Ne?
Ja,
Genau.
ja.
Das ist ja unterstützend. Es geht mir genauso, wenn ich unter 20 Leuten sitze und die klopfen sich alle auf die Schenkel und finden sich gut mit ihrem AfD-Sprech, dann ist es nicht so einfach. Wenn ich
Ja.
aber weiß, mir sitzt eine Person, wir gucken uns an und in uns bewegt sich gerade das Gleiche und einer von uns beginnt zu sprechen, dann macht es das natürlich leichter, dass wir dann zu zweit sind oder zu dritt oder zu viert, logisch, ja.
Ja.
Und
Ja.
zugleich bin ich, ja, egal wie alleine ich bin in dem Moment, ist trotzdem, also ich empfinde es als meine Verantwortung und vor allem auch gerade in meiner Position, ne? Also es ist ja auch nochmal ein Thema, das war auch unter deinen Fragen. Ich als Person, die an vielen Stellen privilegiert ist, habe da echt für mich selber nochmal eine größere Verantwortung als meine Kollegin, die vielleicht selber betroffen ist. Das ist ein Unterschied, ne? Weil die bringt sich nochmal anders in Gefahr in so einem Widerspruch, als ich das tue zum Beispiel. Das finde ich, gehört auch noch damit rein. Also wer hat welchen Job? Das ist schon eine, also für mich ist es schon eine Aufgabe privilegierter Menschen, besonders deutlich zu sein in so kritischen Situationen. Ja? Und nicht die Aufgabe von diskriminierten Menschen, sich dann selber zu verteidigen. Ja.
Ja, das finde ich auch. Das finde ich auch echt wichtig, vor allem, weil ich auch denke, wir haben auf jeden Fall ja, Kinder, die mehrfach diskriminiert sind, also von verschiedenen Diskriminierungsformen einfach betroffen sind. Und die haben wir auf jeden Fall in Kitas. Also erstmal sind sie ja alle von Adultismus betroffen, das kann man ja schon mal so sagen. Und dann gibt es ja einfach Rassismus, es gibt Ableismus, ne? So, also das ist ja jetzt nichts, was man von der Hand weisen kann. Und gerade dann finde ich auch wichtig, sich das einmal klar zu machen. Also es geht eben in unserem Beruf geht es hauptsächlich darum, erstmal die Kinder zu schützen. Und klar bewegt man sich auch irgendwie vielleicht außerhalb von der Kita oder auf einem Elternabend in einem Umfeld, in dem hauptsächlich Erwachsene sind. Da ist es auch noch mal, es ist irgendwie was anderes und irgendwie ist es doch immer das Gleiche. Ich muss für mich irgendwie eine Haltung finden und klar haben, bestimmte Dinge sind mit meiner Haltung nicht vereinbar.
Und mich dementsprechend verhalten. Also
Ja.
genau, Junge, so Haltung haben ist schon mal gut. Das behaupten viele, aber ich muss mich, also es ist ein aktives Wort, ne? Es kommt von sich dazu verhalten voll. Und
Ja.
genau das, was du sagst, es geht um die jungen Menschen, um die jungen Kinder. Und die Frage ist auch immer, so was lernen die, ne? Also bin ich davon betroffen, dann lerne ich bin hier schutzlos. Also hier ist niemand von den Erwachsenen, der mich in irgendeiner Form schützt oder sich mit mir solidarisiert. Und alle anderen lernen, dass es irgendwie in Ordnung zu sein scheint, so mit Menschen umzugehen. Also die lernen vor unseren Augen, wie Unterdrückung funktioniert. Und natürlich zieht sich das auch weiter. Und das lernen sie sowieso durch Adultismus und das lernen sie aber auch mit allen anderen Diskriminierungsformen, die an der Seite kommen. Und Kinder haben die haben ein Hierarchiewissen, die wissen das schon, die kriegen das früh mit und die geben das auch weiter. Das sehen wir auch, wie die sich ausschließen. Also wir sehen, was sie benutzen, um zu sagen, du spielst nicht mit und so. Ne? Das ist genau das. Und da müssen wir einschreiten. Ja, wir haben eine Verantwortung dafür, was wir lernen, glaube ich, an der Stelle als Pädagoginnen.
Ja. Ich hatte gerade in meinem Kopf schon eine Frage vorformuliert und ich stelle sie dir jetzt nicht, aber ich sage dir meinen Gedankengang. Pass auf. Ich muss euch jetzt über mich selber lachen. Und das ist übrigens das, was mir immer ja passiert, wenn ich im Gespräch mit dir bin, dass ich eigentlich eine Frage stellen will und dann denke, ah nee, das ist ja Quatsch. Weil meine Frage war, Ich habe jetzt gerade gedacht in Richtung zum Beispiel Fasching, ne? Dann gibt es Kostüme, es gibt bestimmte Kostüme, von denen wir sagen, die reproduzieren Rassismus. Das wäre gut, wenn die Kinder sich vielleicht dann nicht so verkleiden oder wenn wir den Kindern erklären, vor allem, warum das nicht so gut ist, sich so zu verkleiden. Und dann gibt es ja Leute, die dann sehr vehement dafür sind, dass das aber gehen muss, weil wir können ja den Kindern XY nicht verbieten. Und jetzt wäre meine Frage dazu gewesen, ab wann ist denn sowas, also ab wann müsste man sagen, dass es eigentlich schon rechts, ja, also ich meine, es reproduziert eine Diskriminierung, okay, aber ab wann ist es rechts? Und dann habe ich gedacht, das ist eigentlich Quatsch, das ist ja die falsche Frage. Das ist ein bisschen, wie ich letztens gefragt wurde, also ich will jetzt nicht sagen, dass die Frage falsch ist, aber ich fand deine Antwort so schön. Da hat jemand mir ein Beispiel gesagt für eine Situation, hat gesagt, ist das adultistisch? Und dann war ich mir doch nicht sicher. Weißt du das noch? Und dann hast du gesagt, das ist auch interessant, dass die Menschen sich eher dafür interessieren, ob etwas adultistisch ist, als für die Tatsache an sich, dass es das gibt. Ne? Also es wird immer dann gleich so in diesen Klein-Klein-Diskussionen rumdiskutiert. Deshalb stelle ich die Frage jetzt nicht.
Sehr gut, weil meine Antwort wäre so ähnlich gewesen, auch bei den Kostümen. Ne?
Ja,
Es ist
dachte ich.
irrelevant, ob wir es rechts nennen. Ne? Und es sind stereotype Verkleidungen häufig. Und die Frage ist so, warum wollen wir unbedingt Kinder das nutzen? So, ne? Was
Ja.
liegt denn da drunter? Ne? Und da müssen wir ran bei den Fachkräften oder auch bei uns selber. Ich meine, all das betrifft mich genauso. Ich habe jeden Tag noch irgendwelche Sachen und lerne und versuche zu verlernen. Und zu verstehen, warum ich an manchen Sachen so festhalte, weil die irgendwie gewohnt sind, weil sie Sicherheit bieten. Es geht ja ganz viel um Sicherheit bei all diesen Themen, ne? Und dann sagt jemand, ich mach mal genauer hin, dann gerate ich in Unsicherheit und dann habe ich was zu tun. Das will ich eigentlich nicht als Mensch, weil das ja anstrengend ist und so. Also ich glaube, da müssen wir ran, ne? Bei diesen Fragen, ja.
Also glaubst du, dass auch eben bei so rechten Tendenzen, sage ich jetzt mal, dass da tatsächlich viel Unsicherheit mitschwingt? Weil manchmal glaube ich das nicht. Manchmal glaube ich, nee, das ist einfach nicht zu Ende gedacht.
Sag mal mehr, was meinst du mit das nicht zu Ende gedacht?
Dass die Leute nicht unbedingt unsicher sind, weil irgendwas auf sie zukommt, was sie nicht kennen oder weil es irgendwas gibt, was sie vielleicht nicht kennen, sondern dass sie einfach da nicht weiter drüber nachdenken. Das ist so die erste Lösung, ja, ich bin jetzt gegen was, weil ich fühle mich da unsicher. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das stimmt.
Ich glaube, das ist einer von ganz, ganz vielen Gründen. Ich war jetzt eher so in der Praxis, wenn ich so rausgehe aus der Praxis und dahin gucke, glaube ich, sind das nochmal andere Beweggründe oder weitere Beweggründe, nicht andere. In der Praxis erlebe ich es oft so, gerade wenn wir über Antidiskriminierung sprechen, da ist viel Unsicherheit und auch ja, ich meine, wir kennen den Alltag, der ist krass anspruchsvoll. Es ist so viel gerade in der Praxis und dann kommt noch jemand und rüttelt an so meinen gewohnten und meinen Vorstellungen und meinem Gelernten und sagt, ich soll das irgendwie nochmal angucken und was verändern. Zu allem, was ich eh schon zu tun habe. Und da kommt häufig eine Abwehr. Aber ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Gründe. Und es gibt ja auch immer, wir Menschen funktionieren ja auch irgendwie so, dass wir sagen, es geht uns irgendwie schlecht und dann brauchen wir einen Schuldigen oder eine Schuldige. Und dann bietet gerade die Gesellschaft sehr einfache Antworten. Die Populistinnen bieten auch sehr einfache Antworten, weil das sind dann die und die und die. Stimmt ja alles nicht. Die sind nicht an dem schuld, was gerade mein Problem ist, aber es wird mir so erzählt. Und dann nutze ich das als Antwort. Ich glaube, das ist auch ein Teil dessen, ja.
Ja. Wir hatten es vorhin davon, dass ja so ein Unterschied besteht, ob jemand irgendwie ein bisschen was nachplappert, sage ich jetzt mal, oder ob jemand schon wirklich auch Dinge verinnerlicht hat und das so annimmt als eigene Haltung oder als eigene Ansicht. Wenn ich das jetzt anspreche, dann hast du gesagt, ist gut, Fragen zu stellen. Wie kommst du da drauf? Warum denkst du das gerade und so? Das heißt ja, ich bleibe erstmal auch mit Menschen in Verbindung.
Ja, wenn ich das kann. Also
Ja.
einmal, wenn ich, das war nochmal Thema Positionierung, wenn ich selber mich da nicht in Gefährdung bringe, ne? Genau, aber wenn ich das, ich glaube, wie denn sonst, ne? Also ich frage mich immer, wie das sonst gehen soll, gesellschaftlich und gesamtgesellschaftlich und von dem Team, was ja eine Mini-Gesellschaft ist, wenn wir uns sozusagen irgendwie doof finden. Doof ist ableistisch, aber wenn wir sagen, deine Ansicht finde ich nicht in Ordnung und du findest meine nicht in Ordnung, dann sitzen wir in unseren Ecken. Und was machen wir jetzt? Dann kommen wir nicht weiter, ne? Ich glaube, da geht es viel darum, Dinge zu verstehen, ohne ihnen zuzustimmen, ne? Also dieser Grundsatz, ich glaube, der kommt aus der gewaltfreien Verständnis, heißt nicht Zustimmung. Damit immer zu gucken. Ich versuche das und es geht begrenzt. Das kann ich sogar verstehen, ohne dass ich diese Rückschlüsse, die die Person zieht, gut finde und gut heiße. Und aber ich habe gar keine andere Lösung, als zu versuchen, in Verbindung zu bleiben. Also ich wüsste keine, vielleicht gibt es die. Aber wenn wir sozusagen in Gemeinschaften zusammenleben wollen, wo möglichst wenige Menschen Schmerz erleiden und möglichst wenig junge Kinder Diskriminierung erfahren, muss ich ja mit den Menschen sprechen. Also ich Also, keine Ahnung, hast du, ich habe keine andere Lösung.
Nee, ich auch nicht. Ich habe gehofft, du hast noch einen.
Nee.
Nee, ich glaube auch, dass es das ist.
Ja.
Und da habe ich auch mal nämlich was von dir gelernt, dass du gesagt hast, man muss einfach auch gucken, eben in welchem Rahmen bewegt man sich da. Und jetzt wären wir ja in diesem Rahmen Kita. Und es ist ja super wichtig, dass ich in Verbindung bleibe, dass ich dann Sachen anspreche. Wenn man jetzt aber zum Beispiel guckt, keine Ahnung, irgendwelchen komischen Kommentare auf Insta, da muss ich vielleicht nicht immer noch mal reinpulvern und irgendwie was sagen, weil jetzt habe ich mich dazu verhalten, ne? Also das ist ja einfach ein Unterschied, ob ich mit realen Menschen spreche, die es gibt in meinem Umfeld, oder ob ich mit Leuten spreche, die es im Zweifel nicht mal gibt, weil es die Leute hinter den Profilen sich einfach verstecken, so.
Ja, total. Ich erinnere mich an das Gespräch. Das habe ich eben auch nur von viel klügeren Menschen gelernt, die gesagt haben, gerade diese, also da geht es ja dann um Algorithmen und alles, ne? Also mache ich das noch größer? Ich habe früher oft widersprochen und nächtelang in Kommentaren gedacht, ich leiste Widerspruch oder sozusagen unterstütze ich die Stimmen, die sozusagen was Demokratisches und Antidiskriminierendes sagen, pushe die mit einem Like hoch. Oder gehe ich in Diskussion mit Klaus X, 11, 12, 17, der vielleicht ein Bot ist, ne? Ist ja, genau, wissen wir nicht.
Ja, oder es ist dieser eine geile Kommentar, ich habe den vergessen. Wir hatten doch so einen schönen Kommentar.
Ich bin auch
Weißt
vergessen.
du? Ja,
Ja, ja.
ich hab den komplett vergessen. Das ist shitty. Das wäre jetzt so lustig, wenn ich den nochmal sagen könnte.
Aber in
Ja.
persönlichen Gesprächen, also ich, genau das sagen ja auch viele Menschen, die sich so mit Verschwörungsideologien und so beschäftigen. Alles, was du hast, ist noch die persönliche Verbindung. Und es geht ganz wenig an der Stelle zum Beispiel um Fakten, sondern es geht um Gefühle, die dahinter stecken. Ne? Das sind wir bei dem, was wir vorher hatten. Und alles, was wir haben, ist die menschliche, zwischenmenschliche Verbindung, so gut wir das noch tragen können. Und es gibt Grenzen, glaube ich, alles. Und in der Kita-Praxis, finde ich, gibt es nochmal anders Grenzen, die wir setzen müssen als im privaten Kontakt. Aber wenn ich seit 10 Jahren mit dem Kollegen, der Kollegin arbeite und möchte, dass es irgendwie weiter gemeinsam funktioniert, dann kann ich ja nur sprechen und klar sein, aber in meiner Position. Das gehört dazu. Ne? Ich finde, sprechen heißt nicht so, alles ist okay und alles wird irgendwie geduldet. Ich kann klar sein und trotzdem in Verbindung sein. Das ist, glaube ich, eine hohe Kunst, aber das ist, glaube ich, das, was es braucht.
Das heißt, du würdest im Privaten, um dich vielleicht zu schützen, eher eine Grenze ziehen als in diesem beruflichen Kontext oder andersrum oder ganz anders?
Ich glaube, im Privaten kann ich das entscheiden, je nach Situation, je nach Massivität dessen, was da gerade geschieht. Das ist ja auch immer ganz, also bei mir ist es ganz verschieden. Manchmal sind es irgendwie 10 Leute da auf dem Dorf an dem Tisch, wo ich denke, wow. Manchmal ist es der eine Nachbar, den ich aber schon seit 30 Jahren kenne und mit dem ich irgendwie nochmal anders eine Verbindung aufbauen kann und sagen kann, was sie gerade gesagt haben oder du, das finde ich problematisch. Wenn da aber 10 Männer vor mir sitzen, die das richtig gut finden und noch Alkohol konsumiert haben, finde ich es eine andere Situation. Das ist unterschiedlich. Und in der Kita, finde ich, habe ich nochmal einen anderen Rahmen. Das, was ich vorhin meinte, ne, das ist keine Privatveranstaltung. Wir sind da, das ist unser Job, das ist unser Beruf. Es gibt Regeln, es gibt Gesetze, es gibt Rahmenpläne, es gibt Konzepte im besten Fall, es gibt eine Konzeption und daran haben wir uns zu orientieren. Wir haben einen Auftrag. Wir sind da nicht zum Spaß. Wir haben einen pädagogischen Auftrag und haben andere Leitlinien, auf die ich mich auch beziehen würde, glaube ich, in diesen Fällen. Ja.
Ja. Mir ging jetzt gerade noch durch den Kopf, wenn ich eben vielleicht jemanden habe in der Kita mit der oder mit dem ich immer wieder diese Diskussion führe, immer wieder da in so ein Gespräch gehe. Gibt es irgendwas, woran ich festmachen kann, dass es da jetzt nicht mehr nur in Anführungsstrichen um ein Nachgeplappere geht, sondern wirklich dass es jetzt daran geht, dass jemand da was in seine Haltung oder in seine politischen Ansichten übernommen hat, die wirklich der Arbeit in der Kita entgegenstehen. Gibt es irgendwas, woran man das festmachen kann? Weil ich glaube, ich fände das super schwierig, das klar zu kriegen. Ich glaube, vielleicht ist es auch so eine verschwommene Grenze irgendwo. Ich weiß es nicht.
Ja, das ist eine gute Frage. Ja, wahrscheinlich ist es ein fließender Übergang. Und die Menschen sind ja, also es gibt sehr viele Artikel schon seit vielen, vielen Jahren über zum Beispiel rechtsextreme Frauen, die sich im pädagogischen Feld versuchen auszubreiten mit ihren Vorstellungen und ihren Ansichten und ihren Ideologien. Und die wissen ja sehr wohl, wie die Vorschriften sind und die rechtlichen Vorschriften. Also es gibt sozusagen, sie verhalten sich ja schon auch strategisch. Ne? Deswegen ist es manchmal, glaube ich, gar nicht so einfach, da zu sagen, oh wow, eindeutig. Ne? Und man merkt es dann vielleicht, wenn man sie auf einer Demo sieht, da gibt es ja auch so Beispiele von, wo dann sozusagen Menschen auf Demonstrationen gefilmt wurden, auf rechten Demos und so weiter. Man dann wusste, ah ja, sind bei der NPD, das kam so nach und nach raus. Die sich aber in der Kita, das können dann nette Menschen, die können sich nett verhalten, weißt du? Das ist ja, sind ja keine Menschen, die nicht wissen, was sie tun. Deswegen ist das, glaube ich, gar nicht so einfach. Und so dieser Übergang von jemand war zu viel auf Telegram und jemand hat eine ganz stabile Überzeugung. Ich glaube, das ist nicht so einfach. Man merkt es aber, glaube ich, in der Massivität und in der Nicht-Überzeugbarkeit auch in dem, oder in dem Nicht-Aufmachen für eine andere Perspektive. Wenn dein Weltbild gefestigt rechtsextrem ist, dann kannst du mir erzählen, was du willst, fair über Inklusion und so weiter und so fort. Lasse ich dich nicht ran und dann habe ich auch ganz klare Argumente. Die Gespräche, ich finde die schwer. Ich finde die gar nicht so einfach. Also ich habe das Gefühl, die Menschen sind manchmal deutlich besser geschult in dem, wie sie mit mir reden, als ich es im Moment noch bin, im Widerspruch sozusagen. Also ich führe manchmal Gespräche, wo ich denke, wow, ich habe noch einiges zu lernen, um da das Gespräch gut halten zu können auch. Ja. Und das geht aber leichter, wenn ich merke, jemand hat nur zu viel irgendwo zugehört und jetzt wird sowas dort nachgeplappert gesagt. Da komme ich, es sind weichere Gespräche. Die anderen sind deutlich härter, finde ich, in der Gesprächsführung auch. Ja.
Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das eine andere Sache ist, weil ich habe jetzt gerade auch gedacht, für mich ist ja, für mich sind so viele Sachen so klar und deshalb fällt es mir auch so schwer, mir vorzustellen, dass es Fachkräfte gibt, für die sind die Dinge vielleicht anders, genauso klar.
Ja,
Und
genau.
ne, also was mache ich denn dann? Also, das ist ja wirklich, ja. Fällt mir gar nicht ein, was es genau dann ist, aber ich stelle mir das schon richtig krass vor. Es ist mir so noch nie passiert, aber ich weiß ja nicht, ob das in den nächsten Jahren nicht passieren könnte, ja?
Kann, ja, ich vermute, das kann leider passieren. Ist gar nicht lustig, ich habe jetzt gelacht, aber eher so aus,
Ist ein
was da
Comic
jetzt alles
Relief.
noch kommen mag. Ja, wahrscheinlich.
Ja.
Aus all den Gründen, die wir gerade schon hatten, also der gesellschaftliche Diskurs, die Entwicklung ist ja auch nicht nur Deutschland, das ist europaweit, das ist weltweit. Wir haben vorhin kurz über die Wahlen in 3 Tagen gesprochen, 4 Tagen gesprochen in den USA. Also es ist ja kein rein deutsches Problem. Und ich glaube, dass das leider zunehmen wird und wir sehr viel mehr Widerstand noch leisten müssen, viele, viele Menschen, als es bisher schon getan wird. Also ich glaube, da ist noch viel zu tun. Und ich frage es halt immer, also ich glaube genau, ich versuche immer wirklich viel zu fragen und dann haben wir also auf die Kinder zu gucken und dann wirklich so zu verknüpfen mit dem, also was ist unser pädagogischer Auftrag? Bildungsgerechtigkeit, Bildungschancen für alle Kinder, was du gerade machst, da werden Kinder rausgesetzt aus dem, was unser Job ist. Du lässt es nur für einige zu, also dann wirklich auf so einer Fachebene zu diskutieren, weil diese emotionalen Gespräche sehr viel emotionalisiert, dann kommen wir gar nicht so richtig in der Praxis an den Kern dessen, wo die Grenzen sind. Also es gibt einfach Grenzen. Es gibt Grenzen. Kinder haben Rechte und die gelten für alle Kinder. Und wenn du denkst, die gelten nur für Sebastian und Luisa, dann gibt es ein Problem, dann müssen wir drüber reden. Ja. Und manchmal wird dann so behauptet, dass Menschen, die das da draußen vertreten, das nicht mit in die Kita tragen. Das glaube ich übrigens auch nicht. Ich glaube, du gibst deine Haltung an der Stelle nicht an der Tür ab. Das wird sich sehr wohl auch in der Praxis zeigen. Auch da müssen wir drüber sprechen.
Das stimmt, das habe ich auch schon mal gehört, dass Leute sagen, ja, die trennen das ja dann. Und dann
Ja,
denke ich mir,
genau.
ja, genau. Aber wenn die sich zu Hause mit ihrem Partner oder mit ihrer Partnerin gestritten haben oder wenn das eigene Kind krank ist oder wenn die Eltern krank sind oder keine Ahnung was, sehen wir ja sehr gut, wie toll das funktioniert, das dann nicht mit in die Kita zu tragen. Ja, das
Ja,
ist ja
ja.
Quatsch einfach. Das funktioniert, es funktioniert nicht.
Glaube ich auch nicht.
Also
Ne.
es hängt vielleicht im Einzelfall von Personen ab, aber also ich hatte das schon, dass ich wirklich durch den Wind war, einfach weil meine Katze krank war. So, also das klappt nicht, das nicht mitzubringen. Vielleicht kann man es über den Tag mal ablegen, aber
Glaube ich
also.
auch nicht. Aber wenn du bestimmte Menschengruppen verachtest oder als minderwertig betrachtest, dann denkst du das auch über die Familie und die Kinder, mit denen du arbeitest, das ist doch Quatsch. Also das lässt du doch nicht draußen. Das wird sich sehr wohl in deine Praxis reintragen, so wie alles, wie du sagst, alles, was ich bin, trägt sich und zeigt sich in meiner Praxis.
Ja, und ich glaube, was wir ganz viel, also das Problem, das wir ja sowieso in Kitas haben, ist einfach Alltagsrassismus. Also das gibt's einfach,
Ja.
weil Leute finden, es gibt aber keinen Rassismus in der Kita und dann beschäftigen sie sich nie damit. Und das ist jetzt nur eine Form von Diskriminierung. Also das Thema haben wir ja auf jeden Fall. Und wenn sich das dann noch stärkt durch irgendwelche Ansichten, weil man auf irgendeiner Demo war oder zu viel auf Telegram rumhängt, weißt du, was ich meine?
Ja,
Das
natürlich.
zahlt doch alles auf das gleiche Konto am Ende.
Ja. Das meinte ich ganz am Anfang. Also ich glaube, der
Ja,
Kern von all dem
jetzt.
sind so Ideologien der Ungleichwertigkeit und eine Ablehnung von der Gleichwertigkeit von allen Menschen. Und es steckt in all dem drin. Und es zeigt sich dann nur noch mal lauter. Wie hast du vorhin gesagt? Ne? Das ist die ganze Zeit, das war schon seit, ist schon immer da. Ist jetzt auch kein neues Phänomen. Ne? Auch wenn immer so vom Rechtsruck gesprochen wird, denke ich, weiß ich nicht, marginalisierte Menschen erzählen uns schon seit Jahrzehnten, Jahrhunderten, was hier los ist. Es ist kein Rechtsruck. Es ist einfach wie so ein, wie heißt es denn, wenn so ein Ding so ansteigt, so eine Kurve. Das ist kein Ruck, das ist einfach eine schleichende, hässliche Entwicklung. Ja.
Ja. Was würdest du sagen, Stand heute, können wir noch Präventivmaßnahmen ergreifen oder ist es dafür schon zu spät in Kitas?
Ich glaube, ja. Also vor allem, wir arbeiten mit den jüngsten Mitgliedern unserer Gesellschaft. Und die lernen in der Kita was. Also die lernen, wie mit Menschen umgegangen wird, die lernen, wie mit Macht umgegangen wird, die lernen, wie mit Unterschieden umgegangen wird und mit Vielfalt. Und dann glaube ich, ist es zumindest, auch wenn sie zu Hause was anderes erfahren, ist es ein Gegengewicht. Also ich glaube, vielleicht erzähle ich mir es auch selber, weil es meine einzige Hoffnung ist, die ich noch habe an der Stelle. Aber ich glaube sehr wohl, dass da eine große, große Chance drin liegt. Weil die lernen ja, wie wir miteinander sein wollen und sein können und nicht sein wollen und nicht sein sollten. Und das trägt sich ja weiter. Also ich glaube schon, dass dann noch eine, das ist die einzige Chance, glaube ich. Und ich glaube auch, dass es unter Erwachsenen noch geht. Das heißt ja nicht, dass irgendwie alles verloren ist. Wie oft haben Menschen ihre Meinung, ihre Haltung? Ich habe eine Haltung. Hoffentlich entwickle ich die für immer weiter. Also die hat sich auch schon verändert an ganz vielen verschiedenen Punkten. Und das darf ich, weil ich mit Menschen bin, die mir was anderes erzählen, die mir Perspektiven eröffnen, die mir Erfahrungen zeigen, die mir Lebenswelten eröffnen. Und dann kann ich mich weiterentwickeln. Ich glaube, dass wir noch eine Chance haben. Und ich glaube aber dennoch, dass es eine kritische Phase ist. Wir haben auch über andere Themen noch gar nicht gesprochen. Also was so, wir haben noch nicht die Bücher gesehen, pädagogischer Neusprech, und was dann alles abgewertet wird, ne? Sexualpädagogik ist Frühsexualisierung, Situationsansatz ist Verweichlichung, bedürfnisorientierte Orientierung ist falsch, Diversity und so, sowieso alles problematisch. Also wir haben so einen richtigen Backlash und da müssen wir jetzt gegenhalten, dass das nicht sich wieder sehr, sehr weit zurückbewegt. Ich habe es gerade krasser Rückschritt, habe ich das Gefühl. Und es braucht viel Widerspruch, damit es jetzt nicht sich so durchzieht. Ja.
Das heißt, es braucht im Grunde auch viel, viel Fort- und Weiterbildung eigentlich, oder? Also, dass wir einfach genau Bescheid wissen, warum ist Bedürfnisorientierung eben nicht Verweichlichung, sondern warum ist Bedürfnisorientierung der geile Scheiß, den wir alle machen sollten. Solche Sachen, ne, dass ich dem auch inhaltlich irgendwie was entgegensetzen kann und gleichzeitig brauche ich Fort- und Weiterbildung in sämtlichen Diskriminierungsformen. Ich muss wissen, was wird mir da erzählt, damit ich dem was entgegensetzen kann, unabhängig davon, dass ich mit den Menschen natürlich in Verbindung bleiben will. Aber an irgendeiner Stelle gibt es ja dann doch Inhalte, die, ja, wenn wir jetzt über diese Bücher sprechen, ja, die sind nicht sehr standfest. Aber du brauchst halt ewig, um diese einzelnen Inhalte auseinanderzudröseln und dann zu sagen, ja, also hier wird das übrigens angesprochen und das ist nicht richtig, weil. Und dann kann man ja erst kommen mit den ganzen Sachen. Also das finde ich so schwierig, das so zu, wie sagt man, zu dechiffrieren im Grunde, ja.
Ja, absolut, absolut, voll. Und es ist auch eine, also es ist eine nervige Arbeit.
Ja.
Aber ich glaube, wir müssen auch diese Übersetzungsarbeit machen, weil, ja, so funktioniert der Populismus. Wir haben da
Ja.
schon so viel drüber gesprochen, ne?
Ja.
Und es braucht wirklich ein Dechiffrieren und immer wieder klarziehen. Und weißt du, was ich aber gerade auch gedacht habe? Ich glaube, also ich kenne so viele pädagogische Fachkräfte, die genau das nicht wollen, diese ganzen Rückentwicklung. Und ich glaube aber, es braucht auch da eine Stärkung. Also es braucht sozusagen einmal die Klarheit zu sagen, das und das ist nicht in Ordnung. Aber ich glaube, ganz viele Menschen wissen das sehr wohl und die sind sehr leise, ne? Und also auch da so eine solidarische Stärkung ist, glaube ich, auch total wichtig. Weil der dauerhafte Widerspruch ist erschöpfend. Und für die Menschen, die davon betroffen sind, noch viel mehr. Die brauchen nochmal eine andere Stärkung und sichere Räume und so weiter und so fort. Es braucht ja, viel, viel verbinden und verbünden. Das können ja, also die rechte Bubble ist sehr gut vernetzt und verbunden. Kann man leider nicht absprechen. Und das habe ich oft sozusagen bei demokratischen Kräften habe ich das, finde ich das oft leider wenig, ne? Weil das trägt, das gibt mir Kraft, wenn ich weiß, ich bin nicht alleine mit dem Ganzen, was ich hier gerade empfinde. Und meine Kolleginnen sehen das genauso und wir überlegen uns zusammen, was wir damit machen. Ich glaube, das ist total kostbar. Und auch Leitungen, die dahinter stehen, Träger und so weiter und so fort. Es gibt ja auch immer mehr Angriffe, so wo Kitas echt Mails kriegen. Also das ist noch das Kleinste. Es gibt ja auch schon ganz andere Angriffe, weil sie diverse Bücher anschaffen zum Beispiel. Da hat mir eine Kita-Leitung geschrieben, die wurde dann der Bücherverbrennung bezichtet in der Lokalpresse. Da leben wir gerade. Also es ist
Das
auch nur
gibt's
ein
nicht.
Beispiel, die Spitze vom Eisberg. Und
Krass.
dann zu wissen, da gibt es irgendwie Netzwerk und da sind noch mehr. Und ich bin jetzt nicht alleine mit diesem Problem und wir schreiben vielleicht zusammen einen Gegenleserbrief. Das ist, glaube ich, so, so wichtig, damit die Kraft nicht weggeht. Es ist kräftezehrend. Und auch das ist Teil der Strategie, ne? Also es zieht sehr viel Kraft ab.
Mich hat letztens auch in einem ganz anderen Kontext, überhaupt keinen Kita-Kontext, ganz woanders, hat mich jemand gefragt, hey, du arbeitest doch hier in Kitas und mit Kitas. Und so habe ich gesagt, ja, wie ist es denn? Gibt es da überhaupt noch normale Bilderbücher? Ja, also auch so dieses Ding, da gibt es jetzt nur noch irgendwie Transgender, keine Ahnung was, ja. Wo ich dann auch gesagt habe, was verstehst du denn unter normal? Das ist so. Ja, also ob es da noch quasi noch so diese normale Familie gibt. Ich sage, was ist denn für dich eine normale Familie? Also ja, und es war dann wirklich, war dann total schnell geklärt, weil ich gesagt habe, diese ganzen, also wenn wir jetzt nur einfach nur mal über Bücher sprechen, ich glaube, da wird so viel drumrum gehypt momentan, das ist nicht die Realität, die ich wahrnehme in Kindertageseinrichtungen. Schon allein, weil es dieses Angebot gar nicht gibt an diversifizierten Kinderbüchern. Also das, ne, es gibt so ein paar, aber verglichen mit dem, was es sonst gibt auf dem Markt, ist es noch wenig.
Und das ist aber genau, Mann, der Kreis schließt sich an so vielen Stellen, das ist also rechte Kräfte nutzen bestimmte Themen gezielt zur Mobilisierung, ne? Und dann verwehren so News, also ich kriege so viel unwahre Informationen, wenn ich mich in diesen Kreisen bewege, um zu recherchieren, wo es zum Beispiel um Thema Sexualpädagogik geht, wo ich denke, Halleluja, wart ihr jemals einmal in der Kita? Also das sind einfach Unwahrheiten, ne? Genauso zu den Büchern, dass plötzlich alle normalen Bücher, ja genau, dass die aussortiert werden. Das sind ja alles Unwahrheiten, aber es wird ja gezielt genutzt, um zu sagen, hier ist was in Gefahr. Unsere traditionellen Werte, die traditionelle Familie, die traditionelle, keine Ahnung was, Geschlechterrollen, werden hier bedroht von den progressiven woken Kräften. Was ja wirklich nicht so ist. Schön wäre es. Also, weißt du,
Ja, ich
das
weiß, was
ist.
du meinst. Ja, ich denke auch immer, ja, das wäre toll, wenn ich jetzt, wenn ich mal Leuten nicht mehr erklären müsste, warum Leo Lausemaus und Conny vielleicht nicht die optimale Kinderlektüre sind. Fände ich
Genau,
schön,
genau.
ja.
Und,
Wäre
ja,
ich
und
froh
es wird
drum.
riesig aufgeblasen, und, aber es funktioniert, ne? Es funktioniert ja. Und dann fragen Leute so Fragen, erzählen solche Sachen weiter, haben das
Ja.
irgendwo gelesen und haben noch nie über Sexualpädagogik irgendwas Praktisches erfahren, sondern springen auf diese Überschriften. Das sind ja Überschriften am Ende, sind ja keine
Ja.
Inhalte auf. Und das
Ja.
ist aber problematisch. Also es ist sehr viel Aufklärung, die dann sozusagen auf Sachebene beschreibt, dass dem eben nicht so ist und nicht alle Kinder jetzt zu was weiß ich. Also das ist ja, ich will es alles gar nicht wiederholen, sind so widerliche
Ja, das
Erzählungen.
müssen wir auch
Ja.
nicht, aber ich glaube schon, es ist wichtig, an der Stelle einfach zu wissen, ganz viel ist einfach nur, ich weiß gar nicht, eine Sage und keine gute.
Ja,
So, ne?
ja,
Also
ja.
es ist einfach nicht die Realität in Kindertageseinrichtungen. Und ich glaube sogar, wenn man das den Leuten erklärt, was wir eigentlich wollen mit diversen Kinderbüchern, dann würden die alle sagen, ach so, ja, na klar. So,
Genau.
ne? Also das ist ja, natürlich soll sich ein Kind, das im Rollstuhl sitzt, auch wiederfinden können.
Ja.
So. Um nichts anderes geht es am Ende des Tages, dass jedes Kind sich mit seiner Lebenswelt wiederfinden kann in der Kita, in Büchern, in Spielmaterial. Darum geht's. Das ist
Ja.
wichtig
Genau.
für Dinge, ja. Und wenn dann aber solche Bücher auf den Markt kommen, die genau das Gegenteil behaupten und aber nicht in die Tiefe gehen, sondern mit irgendwelchen Schlagworten im wahrsten Sinn des Wortes agieren, ja, das wird noch anstrengend wohl.
Ja,
Ja.
total. Und das, genau, und immer wieder, also und es ist also es gefährdet Menschen, ne? Das denke ich, wir reden so darüber, dass es jetzt anstrengend wird, die nächsten Jahre das zu
Ja.
immer wieder zu dekonstruieren und zu sagen, stopp und so nicht und so weiter. Und für andere Menschen sind es, also für junge Menschen auch, sind es reale Gefährdungen, ne? Die
Ja.
sind in ihrer Sicherheit bedroht, in ihrem Lernen, in ihrem Aufwachsen, in allem. Also ich weiß gar kein Wort, das ist so bitter und so un richtig und so falsch. Aber
Ja,
leider ist es so.
ich
Ja.
glaube, bedroht ist schon das Wort. Also
Ja, ja.
das ist schon, glaube ich, das Wort, um das es geht. Kannst du, gibt es bestimmte Fortbildungen, die du empfehlen würdest, oder vielleicht auch Literaturquellen, die du empfehlen würdest, wo man sich weiterbilden kann zu diesen Themen?
Ja.
Also wir sind ja jetzt an unheimlich vielen Stellen so irgendwie vorbeigeschrammt, ja, aber es ist einfach auch ein Riesenthema.
Total. Und es ist so verwoben miteinander.
Ja, genau.
So einmal rund um Antidiskriminierung in der Kita, Flachstelle Kinderwelten, Berlin auf jeden Fall. Und zum Thema Rechtsextremismus habe ich das allermeiste gelernt von Eva Brausner. Die hat einen Verein auch hier in Berlin schon seit über 20 Jahren, der heißt Eltern stärken. Kann ich dir auch nochmal alles dann geben für die
Ja,
Shownotes.
das wäre super.
Dann gibt es in Bremen die Fachstelle Rechtsextremismus und Familie. Die machen auch super gute Arbeit im Letizia-Haus. Die mobilen Beratungen gegen Rechts wissen auch Bescheid, also über das pädagogische Feld, an die kann man sich in allen Bundesländern auch wenden. Also das wäre auch noch eine Empfehlung, wenn ich denke, wow, jetzt haben wir jetzt tatsächlich eine rechtsextreme Familie oder eine stark rechtspopulistische oder rechtsoffene Familie. Wenn ihr nicht weiterkommt, holt euch Hilfe. Das ist nicht so einfach, holt euch Hilfe. Und die mobilen Beratungen gegen Rechts machen das schon seit Jahrzehnten, die wissen, was unterstützend ist für Teams. Das wäre wirklich noch eine große Empfehlung. Und im nächsten Jahr, ich plane auch im nächsten Jahr so ein kleines E-Learning-Angebot zum Thema, wo man erstmal sich so reinarbeiten kann in das Thema, weil ich glaube, es ist so wichtig, dass das jetzt leicht zugänglich ist. Genau, das wäre auch noch was ab nächsten Jahr. Bestimmt noch viele mehr, aber das sind so die, von denen ich lernen durfte und darf und die mir gerade einfallen. Ja.
Ja, sehr
Die
gut.
Antonov-Stiftung macht auch viel gute Arbeit, auch schon seit Ewigkeiten. Ja.
Jetzt habe ich dir reingequatscht. Wie heißen die?
Mal die Antonio-Stiftung.
Ah ja.
Die hat auch schon für über 10 Jahren so Veröffentlichungen dazu gehabt. Und auch Eva, also Eva Brausner, die hat vor, glaube ich, 12, 15 Jahren schon was dazu veröffentlicht. Das meine ich nochmal mit, das Thema ist nicht neu. Und es wird Zeit, dass wir ganz, ganz genau hingucken. Ja. Ja.
Ja, dann glaube ich, müssen wir fast abschließen, das Ganze. Auch wenn das natürlich nie abgeschlossen ist, gibt es irgendwas, wo du sagst, das wäre noch wichtig, auf jeden Fall das jetzt zu sagen, das ist ganz wichtig noch, weil wir da noch nicht vorbeigekommen sind.
Es ist, glaube ich, keine Zeit, um sowas zu ignorieren. Die ist es nie, aber die ist es jetzt noch viel, viel weniger. Es ist wichtig zu wissen, wer direkt bedroht ist von den jungen Menschen und von den Familien und auch von Kolleginnen. Das betrifft ja auch Kolleginnen. Und sich wirklich, also wirklich dagegen zu stellen und den Mund aufzumachen und nicht zu denken, es ist mir alles zu anstrengend und es ist alles zu groß. Es ist groß, es ist auch anstrengend, aber es geht nicht ohne. Also das wirklich, das betrifft so viele Menschen, die in Gefahr sind und weiter gefährdet werden. Und deswegen braucht es unser aller Widerspruch. Das ist vielleicht ein bisschen moralisierend, aber zwei kam aus meinem Herz. Ja, weil ich sehe, was das mit Menschen macht. Also es fragen Kinder in Schulen, weil es gibt so viele Zitate, die fragen ihre LehrerInnen, ob sie ihre Koffer packen müssen, ob sie, wenn sie was Böses machen, aus dem Land verwiesen werden. 2024, wo leben wir denn bitte? Und dann sitzen da Kinder, die überlegen, wo sie ihre Freundinnen verstecken können. Das ist die Realität und
Ja.
das darf nicht so sein. Das darf einfach nicht so sein. Ja, und dann braucht es unser aller Kraft, damit die Kinder diese Fragen nicht mehr stellen müssen. Ja.
Ja. Ja, danke. Das finde ich sehr
Gerne.
wichtig. Und wenn jetzt jemand gerne mit dir in Kontakt treten möchte, wo geht das?
Bei Instagram.
Ja, bitte
Ja.
unbedingt alle Sandra folgen. Da gibt's den Good News Monday. Ich liebe das.
Und dann über meine Homepage oder per E-Mail einfach, genau, kann ich dir geben, dann kannst du es mit da unten reinmachen. Und
Ja.
die Fachstelle könnt ihr direkt adressieren. Also ich, genau, da sind noch ganz, ganz viel noch tollere Kolleginnen, die auch alle rund um dieses Thema arbeiten. Ja.
Ja, schön. Dann danke ich dir sehr, dass du da warst. Ich habe mich sehr
Danke
gefreut.
fürs hier sein dürfen.
Und womöglich gibt es einen Haufen Rückfragen und dann müssen wir uns einfach nochmal treffen.
Sehr, sehr gerne und danke auch hierfür, ja, dass wir, also genau, wir müssen drüber reden und auch öffentlich. Das ist, also danke, dass du Platz machst auch dafür.
Ja,
Ja.
nicht dafür. Gut, so, und jetzt an die HörerInnen. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns über eine 5-Sterne-Bewertung. Auf keinen Fall drunter. Und teile gerne die Folge mit allen Fachkräften, von denen du denkst, das wäre so wichtig, wenn die das auch hören, wenn die das auch wissen. Da würden wir uns auch sehr drüber freuen. Und ja, ansonsten hören wir uns wieder, ich glaube, nächste Woche mit einem Thema, das ich noch nicht verrate. Und bis dahin wünsche ich dir eine sehr gute Zeit. Ciao. Tschüss, Sandra.
Tschüss, danke.